Amen. Mein Predigtthema heute heißt Raus aus der Dürre. Gibt es das Plakat dazu? Das sieht nämlich schön aus. Gibt kein Plakat. Okay, guckt mal im Internet, kein Problem. Findet Gott es schön, wenn wir auf der Stelle treten? Findet er es gut, wenn wir unglücklich sind? Dass alles immer nur schwer ist und freudlos? Ich glaube nicht. Ich glaube gar nicht. Es gibt schwere Zeiten im Leben, ja. Es gibt Dürrezeiten, Wüstenzeiten. Aber immer wieder steht das Versprechen Gottes, dass er es umwandeln möchte in, ja, in was Starkes. Freudental. Und ich möchte mit euch zu Beginn einen Psalm angucken, ein paar Verse, wie es eigentlich sein soll und was das jetzt mit der Dürre auf sich hat. Und ich werde einen Grund benennen, einen. Es gibt viele Gründe, warum wir in einer verschuldeten Dürre sind. Heute einen möchte ich anführen. Psalm 68, Vers 4 bis 7. Psalm 68, Vers 4 bis 7. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Ja ist sein Name und frohlockt vor ihm. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Also wenn wir das jetzt mal Vers für Vers betrachten, es beginnt damit, sich freuen zu sollen, zu frohlocken und zu jubeln. Das sind Gefühlsregungen und Willensausdrücke und ich kann mir vorstellen, dass manche damit ein bisschen Probleme haben. Wer alles ist Ostwestfale? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Grund sein kann, aber es gibt vieles, ja, was uns vielleicht schüchtern gemacht hat. Menschenfurcht, was könnten die anderen denken? Ich bin ein Mann, kann ich das jetzt so zeigen? Ich soll frohlocken? Vielleicht bist du auch müde und mutlos. Und ich möchte dich darauf aufmerksam machen, du sollst das tun vor dem Angesicht Gottes. Es geht nicht nur bis zur Decke. Das ist nicht irgendwas, was man sich einbildet, sondern Gott, dein Vater, wartet auf dich. Und er freut sich, wenn wir uns freuen. Und ich denke, wenn wir wegschauen von unseren Nöten, dann haben wir Grund zur Freude. Dein Jubel, deine Danksagung kommt vor den Thron Gottes. Gott sieht auf dich. Und Gott ist so sehr Gott, dass er jeden von uns ganz persönlich wahrnimmt. Wenn du deine Stimme erhebst für Gott, wenn du klatscht für ihn, wenn du deine Hände erhebst, dich freust für Gott und in Jubel ausbrichst für Gott, dann wird er darauf reagieren. Und ich möchte ihn herausfordern, das nicht nur das im Gottesdienst zu tun, sondern in seinem ganz normalen Alltag und sogar schon beim Abschlusslied nachher damit zu beginnen, mutiger auf Gott zuzugehen. Dich mehr zu trauen, mutiger ihm dein Vertrauen auszudrücken, vielleicht erstmalig bis hierher oder so, aber voranzugehen, in der Entschlossenheit für ihn zu leben und ihm zu dienen. Du stehst, du sitzt, du kniest, du liegst, du tanzt oder was du sonst machst, ob du arbeitest oder läufst, es geschieht vor dem Angesicht Gottes, du und er. Dann Vers 5. Singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Ja ist sein Name und frohlockt vor ihm. Singt Gott im Alltag, zu Hause, spielt ein Instrument. Wer von euch spielt ein Instrument? Sind gar nicht so viele oder ihr habt euch nicht gemeldet, ich weiß nicht. Macht Bahn, wörtlich steht da, schüttet einen Weg auf. Frohlockt. Ich habe extra nachgeguckt, welches Wort man dafür nehmen könnte, weil es ist doch sehr altdeutsch, sage ich mal. Das heißt jubeln. Das sollen wir tun. Wenn wir unseren Gott suchen, ihm singen und spielen und frohlocken, machen wir ihm Bahn. Das heißt, wir schütten einen Weg auf zu uns, zu unseren Lieben, zu unserer Stadt, zu unserer Gemeinde oder auch zu dir ganz persönlich. Das ist sowas wie den roten Teppich ausrollen, Bahn machen, Platz schaffen, ihn einzuladen, herzukommen. Und das wollen wir doch, oder? Dass unser Gott hier unter uns thront. Er ist der Star, der Ehrengast, der König. Und dann kommt er uns ganz nahe. Willst du das, eine neue Begegnung mit ihm? Heute Morgen oder immer wieder? Dann geht's weiter. Ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Vater der Weisen, das sind die, die keine Eltern haben oder keine Eltern hatten, die keinen haben, der für sie sorgt. Und er ist immer da für dich. Gott ist dein Vater, er ist zuständig für dich, für Schutz, für Erziehung, für Versorgung und auch für Erbe. Er ist ein Richter der Witwen und das ist nicht bedrohlich, sondern er spricht für dich, wenn sonst keiner für dich spricht. Er passt auf, dass dir Recht widerfährt. Dann Vers 7a. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt und Gefangene hinausführt ins Glück. Wenn du dich einsam fühlst, und ich denke, einige sind wirklich einsam, dann sei ihm besonders nah. Dann wird er dir die Einsamkeit nehmen. Und dann kommt Gefangene hinausführt ins Glück. Und das finde ich ganz großartig. Das ist was ganz anderes als Dürre. Wenn du dich gefangen fühlst in deiner Lebenssituation, in deinem Charakter, durch bestimmte Umstände oder du wirst schlecht behandelt, dann lass dich herausführen ins Glück. Bleibe kein Gefangener, tritt einfach heraus. Und dann kommt ein Versprechen, was uns, denke ich, nicht ganz so schmeckt. Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Was ist widerspenstig? Das ist störrisch. Und ich denke, an unseren Kindern wissen wir, wie das ungefähr so aussieht. Ich will aber nicht. Ich will jetzt nicht. Ich will das nicht lernen. Ich will den Müll nicht runterbringen. Ich will auch nicht lieb sein. Und ich will mich überhaupt nicht entschuldigen. Ich will nicht aufhören. Ich will nicht das machen, was du sagst. Unwillig sein. Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Wenn du in deinem Leben als Christ nicht weiterkommst, alles gleich bleibt oder nur schlechter wird über eine längere Zeit und du unzufrieden bist mit dir, mit Gott, mit allen anderen, dann solltest du dir die Frage mal stellen, was ist eigentlich los mit mir? Wo stehe ich? Und ich will dich das jetzt mal ganz persönlich fragen, wo stehst du? Und wenn du sagen musst, och, eigentlich geht es mir ganz gut, ganz prima. Wenn du sagen musst, ich bin sehr am Kämpfen, aber ist okay, die Richtung stimmt. Prima, mach weiter. Kämpfe weiter den guten Kampf des Glaubens. Halte durch, halte die Treue. Hadere nicht, sondern sei dankbar, gib Dankopfer und mach weiter. Wenn du sagst, es geht mir nicht gut, alles ist trocken, alles ist langweilig, es passiert überhaupt nichts. Vielleicht liebäugelst du mit den Angeboten der Welt. Dann frag dich, bin ich widerspenstig? Ich möchte nicht, dass irgendeiner sich verdammt fühlt, sondern wenn einer in diesem Zustand ist, dann möchte ich, dass er herausgeführt wird aus der Dürre. Gott spricht zu Jesaja. Durch Jesaja zu Israel in Jesaja 1, Vers 19 und 20a. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Hier werden Sachen gegenübergestellt. Willig sein und hören gegen weigern und widerspenstig sein. Wie kann man das Wort widerspenstig füllen? Da steht das hebräische Wort mara und das Wort beschreibt eine seelische Einstellung, die ein gewolltes und bewusstes Verhalten einschließt und eine grundsätzliche und trotzige Opposition darstellt. Es ist ein bewusstes Verhalten, was eine grundsätzliche und trotzige Opposition darstellt. Widerstand. Parallelbegriffe sind nicht hören, streiten, murren, störrisch sein, hart sein, verhärten. All diese Haltungen bringen ein trostloses Leben, ein dürres Leben. Willig sein und hören bringen ein gutes Leben. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann gehörst du zur Familie Gottes und das Erlösungspaket und das gesamte Geschenkpaket aller guten Dinge gehören dir. Und glücklicherweise gehört die väterliche Erziehung auch zum neuen Leben dazu. Was machen wir, wenn unsere Kinder widerspenstig sind? Ich denke, erst mal gut zureden, immer wieder erklären, was falsch und richtig ist. Wenn sie denn älter sind, dann lässt man sie vielleicht mal zum Nachdenken ein bisschen sitzen oder macht mal die Tür zu. Vergünstigungen wegnehmen, Taschengeld kürzen, Computerspielen verbieten. Ich weiß nicht, was ihr alles so macht, aber man versucht alles, dass der Liebling wieder zurechtkommt. Alles. Warum? Weil wir ihn lieben. Wir wollen ihn nicht zum Schlechten bestärken, indem wir noch kleine Geschenke draufgeben, sondern wir tun unsere Maßnahmen, damit er wieder mit sich selbst und mit allen anderen klarkommt und von seinen schlechten Haltungen ablässt. Wir erziehen aus Liebe, wir strafen aus Liebe und wir wissen, wenn wir alles laufen lassen, wird es schlimmer. Gott weiß das auch. Und ich möchte euch heute jemanden aus der Bibel zeigen, der unwillig war, widerspenstig war und letztendlich an seinem nicht gottgemäßen Charakter gescheitert ist. Und zwar war das, jeder weiß das jetzt wahrscheinlich, das war Jona. Wisst ihr, was der Name Jona für eine Bedeutung hat? Taube, nur einfach zur Förderung der Allgemeinbildung. Nein, also die Bedeutung ist Taube. Wir wollen mal Jona 1, Vers 1 bis 3a lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Weg vom Angesicht des Herrn. Keine Lust, Gottes Auftrag zu erfüllen. Keine Lust, gehorsam zu sein. Und ich möchte ganz eindeutig sagen, keiner von uns braucht Angst zu haben, wenn du Gottes Willen nicht ganz verstehst und dadurch falsche Sachen machst. Das ist dir nicht der Fall. Das ist nicht aus Versehen geschehen. Jona war ein Prophet, kannte Gottes Stimme, klarer Auftrag, kein Bock. Und keiner braucht Angst zu haben, was ist, wenn Gott mir einen Auftrag gibt und der ist zu groß für mich. Sowas passiert nicht. Er überfordert uns nicht und das ist auch bei Jona nicht passiert. Wie wir später sehen können, er konnte gehen. Er wollte nicht. Und er ist später ja auch gegangen. Gott ist dein Vater und er wird dich niemals überfordern. Und ich sage dir mal jetzt ganz klar, er will nicht dein und mein Scheitern. Er hat keine Freude daran. Er hat keine Freude daran, wenn wir es nicht packen. Er will, dass wir glücklich sind. Und richtig glücklich wirst du nur, wenn du im Willen Gottes lebst. Was passiert? Er stieg in ein Schiff nach Tarsis. Ein gewaltiger Wind, großer Sturm. Und sie erforschten dann, wer die Ursache war. Und sie warfen ihn ins Meer. Dann Jona 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Es steht nicht, dass es ein Wal war übrigens, nur Fisch. Und mich würde jetzt mal interessieren, wer hat jetzt das Bild vor Augen aus seiner Kinderbibel von der 1, der Fisch, der Wal und der Jona mittendrin? Also ich habe das. Viele, die Gemeindekinder sind, haben das. Der Bauch des Fisches war nicht die erste Wahl für Jona. Sein Platz war in Ninive. Jona war im Bauch des Fisches wegen seines Ungehorsams. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott ihm gern die Erfahrung gespart hätte. Und ich denke, die meisten von uns haben das schon mal wahrgenommen, dass es auch uns passieren kann, dass wir einfach kaltgestellt werden, um mal wieder richtig ins Nachdenken zu kommen. Und ich denke, einige haben eine romantische Vorstellung von einem Fischbauch. Die denken, das ist so eine Art kleines Kreuzfahrtschiff und da ist ein Bullauge mit einer kleinen Gardine und wenn man genug hat vom Meer, dann macht man einfach zu. So war das nicht. Da war auch kein kleines Reisegästebett, da war kein Fernseher, da war was. Also wir waren jetzt im Urlaub und wir haben eine Wahlbeobachtung mitgemacht und der Wal kam raus und dann, das heißt Blas, dann kommt so ein, dann atmet der aus und da stinkt. Das stimmt richtig, wenn man sah, aber alle rümpften, dachten, was ist jetzt hier passiert? Es war der Fisch. Und Fisch ist kein Fisch, ist ein Säugetier, Entschuldigung. Okay, also wisst ihr, was das große Problem ist? Jona hatte keine Bibel. Der wusste nicht, nach 3 Tagen bin ich hier raus. Der saß da. Und ich meine, wenn ich das jetzt gewesen wäre, ich hätte gedacht, wann fängt die Zersetzung an? Wann greift die Magensäure? Wann geht die Luft zu Ende? Und er hatte nicht, jetzt habe ich ja schon 70, noch 70 Stunden werde ich schaffen. Er wusste nicht, dass er ausgespien wird. Er war alleine mit sich und Gott, wahrscheinlich mit trüben Gedanken. Es hätte sein Ende sein können, sollen vielleicht. Ich meine, normalerweise ist man tot. Der Fischbauch ist ein Ort des Grauens. Das muss man wissen. Und da war er wegen seines Ungehorsams. Und ich will mal Jona 2, Vers 6 lesen. Da beschreibt er seinen Zustand. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlangen sich um mein Haupt. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum macht Gott das? Hatte er Jona nicht lieb? Doch. Wir sehen später, wie liebevoll er mit ihm umgeht. Er wollte in diesem Allen, dass Jona klarkommt, aus seinem Egoismus und seiner Unwilligkeit befreit wird. Und er dachte an 120.000 Menschen und es steht sogar darin in der Bibel, dass er sogar an die Tiere dachte. Dann passiert es, dass Jona betet und zu Gott ruft. Jona 2, Vers 10, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen, bei dem Herrn ist Rettung. Vers 11, und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Wieder spricht Gott zu Jona, geh nach Ninive. Dieselben Worte, derselbe Auftrag, derselbe Ausgangspunkt. Hört nochmal zu. Dieselben Worte, derselbe Auftrag, derselbe Ausgangspunkt. Und wenn man in Biografien von Menschen liest, die Gott zeitweise ihres Lebens verlassen haben und sie kehren dann nach vielleicht 10 Jahren zurück oder 20, derselbe Ausgangspunkt, dieselben Worte, derselbe Auftrag. Gott nimmt es nicht von einem. Er nimmt es nicht weg, selbst wenn du Umwege gegangen bist. Du wirst wieder an diesen Ausgangspunkt kommen, selbst wenn du weggelaufen bist. Und er geht dann nach Ninive, er macht's, er verkündigt Gericht. Und was passiert? Sie tun Buße und Gott vernichtet sie nicht. Das ist doch mal eine Erfolgsmeldung. Jeder aus dieser Stadt kehrt um. 120.000 Menschen, 100% Erfolg bei einer Evangelisation. Wenn in Minden alle 83.000 Einwohner sich bekehren würden, ich würde einen Freund Hans öffentlich machen, ganz ehrlich. Erfolg, großartig. Aber Jona findet das gar nicht so toll. Was ist mit dem los? Jona 4, Vers 1 bis 4. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, War das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Hier ist etwas sehr Tragisches passiert. Er erfüllt formal den Willen Gottes. Er verkündigt, aber seine Herzenshaltung ist falsch, regelrecht böse. Ihm wäre es lieber gewesen, Gott hätte alles vernichtet. Und er ist regelrecht deprimiert wegen der Güte Gottes. Und ich möchte einigen heute Morgen sagen, ist es recht, dass du zornig bist, weil Gott anders gehandelt hast, als du dir das gewünscht hast? Weil dein Leben anders verlaufen ist, als du eigentlich wolltest. Fakt ist, und das hat Jona erkannt, Gott ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und das ist er auch zu dir. Gott wollte auch, dass Jona zurechtkommt. Nicht nur diese Menschen retten, nicht nur das Vieh retten. Er wollte auch, dass sein Prophet zurechtkommt. Jona ging dann aus der Stadt und ließ sich östlich von der Stadt nieder, machte sich eine Hütte und saß dort im Schatten, um zu gucken, was passiert. Und Gott in seiner Güte lässt dann einen Rizinus wachsen, um ihn, sagt die Bibel, von seinem Missmut zu befreien. Lesen wir Jona 4, Vers 6. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Ist eigentlich tragisch, ne? Anstelle sich über 120.000 gerettete Menschen zu freuen, freut er sich über einen Rizinus. Das ist wie bei kleinen Kindern, die den Wert verkennen von wichtig und unwichtig. Da gibt es ein Plastikspielzeug geschenkt und da ist das pädagogisch wertvolle Holzspielzeug und der Jubel liegt eventuell beim Plastikspielzeug, beim Einfachen, was sehr schnell kaputt geht. Er hat den Wert des wirklich Wichtigen nicht erkannt. Und dann schickt Gott einen Wurm, der Rizinus verdorrt. Und dazu stellt Gott dann noch einen Ostwind, einen sengenden. Und die Sonne stach auf Jonas Kopf. Es ist, ihr müsst da mal im Zusammenhang die ganze Geschichte lesen. Es macht Spaß, macht wirklich Spaß zu lesen. Und dann sagt er, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Lasst mal uns Jona 4, Vers 9 bis 11 lesen. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagt mit Recht, bis zum Tod. Was für ein Mensch ist Jona? Ein Berufener, er kennt die Stimme Gottes, lieblos, ohne Liebe zu Menschen, rechthaberisch, sogar gegen Gott und zutiefst deprimiert. Er ist wie ein bockiges Kind. Ist mir doch egal, was mit den anderen ist. Ich will meinen Rizinus. Was bedeutet das für uns? Warum gibt mir Gott nicht meinen Willen? Erfolg, Bestätigung, ein Partner, ein Haus. Und mit Recht bin ich zornig, dass ich es nicht habe. Lasst uns das ablegen, damit wir wirklich ins Glück hinaustreten können, wie wir das am Anfang gelesen haben. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Erstens, Gott beruft keine perfekten Leute. Das finde ich ausgesprochen tröstlich, weil sonst keiner von uns berufen wäre. Zweitens, das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Gott erwartet Gehorsam von jedem von uns. Egal, wo du jetzt stehst, egal, ob du heute Jesus annimmst oder ob du schon 40, 50, 60 Jahre dabei bist, Gott erwartet von uns Gehorsam. Drittens, wir müssen Gott an unserem Charakter arbeiten lassen, weil wir sonst in bestimmten Bereichen unseres Lebens scheitern. Jona ist gescheitert. Es wird nichts mehr über ihn in der Bibel berichtet. Der vierte Punkt ist, selbst den Ungehorsam kann Gott noch zum Segen werden lassen. Wir lesen im Jona 1, Vers 16, nachdem sie Jona ins Wasser geworfen hatten, da steht Vers 16, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Davor steht, dass sie ihre Götter anriefen, jeder seinen. Und nach diesem ehrfurchtgebietenden Sturm und der Stillung des Sturms wurde der Gott der Bibel zu ihrem Gott. Er hat das genommen sogar noch zum Guten. Und das Fünfte, was wir wissen sollten, Gott ist liebevoll, selbst bei Trotz. Er ist unser Vater. Gott wollte Jona von seinem Missmut befreien. Lasst uns beschließen, ein gehorsames Leben zu führen. Er ist der Herr und wir gehören ihm. Es ist so viel besser, ihm und seinem Willen nahe zu sein, als widerspenstig und ungehorsam zu sein und in der Dürre zu bleiben. Das ist ein Versprechen Gottes. Widerspenstigkeit führt zu einem dürren Leben. Vielleicht hast du den Impuls, etwas Bestimmtes tun zu sollen, aber keine Lust, weil es vielleicht mit Arbeit verbunden ist, mit Geld, mit Einsatz, mit Herausforderung. Kein Bock eben. Vielleicht sollst du in eine Kleingruppe gehen, die nächstes Jahr beginnen werden, und hast keine Lust auf Leute, die glauben, zu treffen, und willst nichts aus deinem Leben erzählen. Und du weißt eigentlich, soll ich? Sei nicht widerspenstig. Vielleicht sollst du was verschenken, dich bei jemandem entschuldigen oder bestimmte Leute oder Orte meiden, schlechte Angewohnheiten loslassen oder Bitterkeit und Sorgen aufgeben. Und irgendwie hältst du fest. Ich sag dir dieselben Worte, derselbe Auftrag, derselbe Ausgangspunkt. Gott nimmt es nicht weg. Gott nimmt es nicht weg. Und wenn du sagst, ich will aber nicht, dann wirst du das in einem Tag, einer Woche, einem Monat, du wirst es wieder hören. Deswegen möchte ich jeden heute aufrufen zu einem Leben in Gehorsam, in Kleinigkeiten, in großen Sachen. Er ist heilig. Trainiere dich, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Immer und immer wieder. Stell dir vor, du bist mitten im Streitgespräch. Du merkst, es ist nicht gut. Du hörst einfach auf zu streiten. Du sagst einfach, ich höre auf, ich will nicht mehr. Ich lasse das einfach. Du kannst dich da trainieren in vielerlei Dingen. Wenn du beim dritten Stück Kuchen bist, du kannst sagen, irgendwann mittendrin, ich höre einfach auf. Ich würde ja gerne noch, aber ich höre auf. Esse ich morgen. So trainiert man Gehorsam, indem man einfach jetzt, ich mache das jetzt, was ich jetzt richtig empfinde. Ich lasse das Falsche einfach hinter mir. Ich höre auf mit der Keiftirade. Oder ich ziehe mich nicht mehr zurück. Knall nicht mehr mit den Türen. Ich schließe sie ordentlich. Für einige ist es dran, die Frage zu stellen, warum lebe ich? Oder warum lebe ich gerade in dieser Zeit? Das ist ein Auftrag. Oder die Frage, was hattest du für mich im Sinn, als du mich geschaffen hast, Gott? Die ist elementar. Und es ist egal, ob du ganz jung bist oder schon älter. Dein Leben macht Sinn. Und jeder Tag deines Lebens ist wertvoll. Deswegen frag dich, was soll ich machen? Was soll ich lassen, um des Reiches Gottes willen? Was soll ich tun? Und fällt die Entscheidung, herauszutreten ins Glück, das Dürre zu verlassen, den Weg des Ungehorsams, des auf beiden Seiten hinkens. Das ist sehr unglücklich. Das macht keine Freude. Das eine reißt und Gott wirbt auch um dich. Oh, nicht gut. In diesem Sinne, lasst uns aufstehen und im Herzen mitbeten, wenn ich jetzt bete. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, für mich selbst, dass du mir ein gehorsames Herz schenkst, in den vielen Kleinigkeiten und in dem Großen, dass du uns allen, ja, zu uns sprichst in unserem Alltag, was du mit uns machen möchtest, in welcher Weise du uns aus dem gewöhnlichen Trott herausheben möchtest, um dich zu verherrlichen, um unsere persönliche Welt zu erschüttern, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Du bist stark, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du keine perfekten Menschen berufst, sondern uns. Und der Herr spricht insbesondere die Leute jetzt an, unter 20. Alles ist offen für euch. Die Welt steht für euch offen. Wählt ihn. Wählt die Wege mit ihm. Wählt ihn als euren Gott. Macht ganze Sache. Und er wird eure Leben nehmen und etwas Besonderes draus machen. Herr, wir danken dir dafür, dass du treu bist, wo wir untreu sind. Und ich möchte mal so mutig sein und wirklich die bitten, die merken einfach, dass sie da schluderig waren mit dem Willen Gottes. Dass ihr ganz kurz euren Arm hebt zu Gott hin und sagt, hier bin ich. Ich mach meine Wege wieder fest. Ich stehe wieder für ihn. Wenn dich das trifft, dann heb einfach deine Hand hoch zu Gott und zeig ihm an, dass du davon ablassen möchtest. Gibt es jemanden, der erstmalig eine Entscheidung für Jesus Christus fällen möchte? Dann heb deine Hand. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich und ich bitte dich in Jesu Namen, dass du uns eine starke Woche schenkst. Eine Woche, wo du uns die Gelegenheit gibst, dich zu bezeugen vor anderen Menschen. Wo du zu uns sprichst in unserer stillen Zeit und auch wenn wir unterwegs sind, einfach wo wir dich hören. Und wo du uns hinausführst ins Glück. Wo wir dir den Bahn wirklich aufschütten, einen Weg aufschütten zu unserem Leben und für unsere Lieben. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen.